Ja, das mit dem Spaß ist so eine Sache. Ich hoffe, dass es auch Spaß macht. Es soll uns auch geistlich motivieren, weiterbringen. Aber der Teil, der Spaß macht, ich denke, das haben wir schon in den Bibelabenden schon ein paar Mal so studiert. Ich möchte euch heute etwas mitgeben, eine Handhabe, wie man die Bibel liest. Etwas Struktur und da können wir gespannt drauf sein, dass ein System, wie man die Bibel lesen kann, damit man etwas davon hat. Es gibt da verschiedene Arten von Anwendungen und das wollen wir heute auch etwas erkunden. Nebst der Botschaft natürlich, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Jawohl, also diese sogenannte Jahreslosung, die ja jedes Jahr gezogen wird, die war erstmals 1930 eingeführt worden von einem deutschen Pastor. Der hieß Otto Riedmüller. 1930 wollte er den Nazi-Slogans einen Bibelvers entgegensetzen. Das war ja die Kriegszeit damals. Und er hat den Vers ausgewählt aus Römer 1,16, wo es heißt, ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi nicht. Und das war eine sehr provokative Aussage für diese Zeit, die einem das Leben kosten konnte. Aber es hat Mut gemacht, die Gläubigen dran zu bleiben, voranzugehen, sich zu Jesus zu bekennen. Und seitdem wird jedes Jahr immer 3 Jahre im Voraus ein Bibelvers ausgewählt, der dann für den deutschsprachigen Raum eigentlich angewandt wird. Vielleicht noch darüber hinaus, bin ich jetzt nicht so sicher. Und der Vers, der für 2023, für das jetzige Jahr 26 ausgewählt wurde. Simon hat ihn schon gelesen, wer weiß ihn noch? Siehe, ich mache alles neu. Sehr gut. Und wo steht er? Jesaja? Falsch. Also steht etwas Ähnliches in Jesaja, aber nicht ganz das. Hiob? Nein. Offenbarung, genau. Offenbarung. 21, Vers 5. Ja, sehr nah. Gut. Aber mit dem Jesaja bist du gar nicht mal so weit weg, da kommen wir dann noch drauf. Okay. Dieser Vers lautet, siehe, ich mache alles neu. Und, also eigentlich fängt er so an, der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Okay. Beim Bibellesen ist ja immer, und ich kann es nicht oft genug betonen, der Kontext wichtig. Kon heißt mit und Text ist klar, heißt Text, also es ist der Mittext, der Text darum herum und deshalb habe ich jetzt auch gleich den ganzen Vers gelesen. Aber da gibt es einen größeren Zusammenhang. Und also zuerst mal der ganz große ist die Bibel und da kann man hineinzoomen und immer weiter hineinzoomen bis zum effektiven Vers. Und das werden wir heute so tun, um den Vers hier zu verstehen. Da gibt es die erste direkte Bedeutung oder Auslegung, oder nein, Bedeutung ist besser, und die ist schon sehr spannend und das ist einfach der Logos, das ultimative Wort Gottes, das geschieht so, wie es steht, Punkt. Und dann gibt es eine zweite, eine übertragene Anwendung oder Bedeutung und da wird es dann ganz konkret für dich und für mich, aber eins nach dem anderen. Schauen wir mal. Ja, der größere Kontext. Da sehen wir mal, dieser Vers steht in der Bibel. Das ist schon mal ein guter Anfang. In welchem Teil der Bibel steht er? In einem prophetischen Buch. Ein Drittel dieses ganzen Buches ist Prophetie. Prophetie über die Endzeit, über die erste Zeit von Jesu kommen und über die Endzeit. Und der Vers steht im Buch der Offenbarung, gehört deshalb zu diesem Drittel, das zu diesem Teil der Prophezeiungen über die Zukunft gehört. Und das ist ja eigentlich etwas, worauf die ganze Welt wartet. Oder wir haben hier in diesem Buch die Antworten, aber viele Menschen suchen nach Antworten heute. Jeder brennt doch darauf zu erfahren, was die Zukunft bringt. Da gibt es viel Spekulationen und alle möglichen Meinungen und Ideen, aber niemand weiß es wirklich. Und wir haben hier das Buch, wo es aufgeschrieben ist, wo wir eigentlich den Anfang und das Ende kennen. Aber leider schweigen sehr, sehr viele Kanzeln darüber. Und es, egal wie groß oder klein diese Gemeinde hier ist, als Pastor habe ich die Verantwortung, auch darüber zu predigen. Denn das ist wichtig und das braucht die Welt zu hören. Aber die Welt rennt zu Wahrsager und Horoskopen, sie besuchen Seminare und alles Mögliche. Aber hier haben wir das Buch, in dem alles steht, in dem auch das Ende steht. Wir wissen das Ende der Geschichte, wie es rauskommt. Wir wissen nicht jeden Schritt bis dahin, aber das Ende wissen wir. Und für jede einzelne Offenbarung oder jede einzelne Prophetie über das erste Kommen Jesu, was wir an Weihnachten gefeiert haben, für jede einzelne dieser gibt es 8 andere Prophetien, die über das zweite Kommen Jesu sprechen. Da sehen wir also den Schwerpunkt 1:8. Die Bibel sagt sehr viel über unsere Zukunft. Es steht alles da und die Welt muss es wissen, vor allem wir Christen müssen es wissen, damit wir diese fantastische Hoffnung auch an die Welt weitergeben können. Und dieses Jahr werden wir sehen, davon bin ich überzeugt, dass wir sehen werden, wie Prophezeiungen der Bibel sich vor unseren Augen erfüllen. Das haben wir teils schon gesehen. Wir werden noch mehr davon sehen. Wir werden sehen, wie Menschen die Augen geöffnet werden, weil sie Jesus anerkennen als ihren Herrn und König und ihm nachfolgen. Und wir werden auch Menschen sehen, die Jesus ablehnen und uns ablehnen werden, die Christenheit ablehnen werden und die Wahrheit bekämpfen und die christliche Kirche weltweit wird Opposition erleben. Das ist klar soweit. Okay, wo war ich? Beim großen Kontext. Gut, der große Kontext. Die Bibel sagt, dass Jesus zur festgesetzten Zeit in den Wolken erscheinen wird. 1. Thessalonicher 4 oder 2. Thessalonicher. Irgendwo dort, um uns zu sich in den Himmel zu holen, damit wir dort sein können, wo er auch ist. Und das ist eine Stelle aus Johannes 14, Vers 2. Er kommt, um uns zu sich zu holen und dann werden wir bei ihm sein für immer. Egal wo er ist, Himmel, Erde, wieder im Himmel, wieder auf der Erde, egal im Gericht, beim Regieren, wir sind immer mit ihm, die ganze Zeit. Und das ist unsere wunderbare Hoffnung und daran halten wir fest. Das wird uns vom Kontext der ganzen Offenbarung gesagt. Okay, nun zoomen wir hinein in den kleineren Kontext. Und das ist das Buch, in dem dieser Vers steht. Natürlich die Bibel, aber ich meine jetzt das biblische Buch, die Offenbarung. Nachdem Jesus seine Kirche aus der Welt genommen hat, ist ja auch der Heilige Geist nicht mehr in der Welt, um das Böse zurückzuhalten, der Antichrist wird erscheinen. Übrigens, ihr braucht keine Angst vor dem Antichrist zu haben, der kommt erst, wenn wir weg sind. Wenn du ihn siehst, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja, gut. Also, er wird kommen, also wir werden dann weg sein, er wird kommen, während 7 Jahren wird die Welt völlig aus den Fugen geraten. Große Zerstörung trifft fast die ganze Erde. Und danach kommt Jesus zum Gericht zurück in die Welt und er reitet auf einem weißen Pferd. Und wir reiten mit ihm weiter hinten auf einem weißen Pferd. Und wenn du noch nie auf einem Pferd gesessen bist, dann werden die Cowboys dann auf dich warten. Keine Angst. Nein, da musst du schon schauen, dass du mitkommst. Aber da sind wir alle fit, dann haben wir einen neuen Body. Wunderbar, das funktioniert dann alles. Okay. Christus, der König, wird die Welt richten und den Satan für 1000 Jahre einsperren. Während dieser Zeit werden wir mit Christus die Welt regieren und am Ende dieser Zeit wird Satan noch mal kurz losgelassen. Er wird einen letzten großen Angriff auf Israel organisieren und dann tritt König Jesus auf. Zum letzten Mal, wo ihn der Teufel sehen wird. Und bringt seinen endgültigen und überwältigenden Sieg. Das ist so der Kontext der ganzen Offenbarung. Und nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Der unmittelbare Kontext. Wo steht dieser Vers? Im 21. Kapitel, ziemlich am Ende des Buches. Und da lesen wir mal die Verse vorher. Es ist ja der 5. Vers. Ich lese mal von Vers 4 her. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, seht, Gottes Wohnung ist jetzt bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, Gott wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr sein, keine Trauer, kein Leid, kein Schmerz, kein Weinen, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen. Und dann kommt dieser wunderbare Vers. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Jetzt verstehen wir mal diesen Kontext. Und ich habe hier noch aufgeschrieben, beim unmittelbaren Kontext, Parallelstellen, die sind auch immer wichtig anzuschauen. Und David hat vorher den Jesaja erwähnt. Hört mal, was Jesaja darüber sagt. Jetzt habe ich gerade das aus der Offenbarung 21 gelesen. Klingt das nicht irgendwie ähnlich? Jesaja 65 vom Vers 17 weg. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens und des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Hey, das wird gut. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte genießen. Das ist so ziemlich das Identische. Wir sehen also, wie sich auch der Kontext übereinstimmt und die prophetischen Bücher untereinander sich ergänzen und bestätigen. Es ist eine wunderbare Nachricht. Ich meine jetzt nicht nur den himmlischen Wein, den wir anbauen und genießen werden. Nein, nein, das Ganze ist, wir sind Fremde auf dieser Welt. Unsere Heimat ist bei Christus. Wir werden eines Tages bei ihm daheim sein. Und das ist das, wonach sich gläubige Christen im Innersten auch sehnen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich würde sagen, vor allem diejenigen, die unter Verfolgung leiden, diejenigen, die unter großen Schmerzen leiden, die wirklich ein schwieriges Leben haben. Es gibt solche Leute, auch bei uns in der Gemeinde. Wir sehnen, diese Menschen sehnen sich wahrscheinlich mehr als irgendwelche Leute, die mitten im Leben stehen, wo alles gelingt und sie haben, ja, sie gehen damit Volldampf voran. Aber irgendwie im tiefsten Innersten als Christen wissen wir, unsere Sehnsucht gilt im Himmel. Dort werden wir zu Hause sein. Und zu Beginn dieses neuen Jahres, in dem die Welt um uns herum in den Geburtswehen liegt, wie es Jesus sagt, ermutige ich euch, dass wir uns nicht der allgemeinen Depression dieser Welt anschließen, die so schleichend um sich greift und sich überall, all jede Ritzen füllt, sondern dass wir uns an die Worte Jesu erinnern, die er gesagt hat in Lukas 21, 28. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, die wir um uns herum sehen, sei es im Iran, Israel, in der ganzen Welt, im Westen, wo jeder Wert zerfällt und so weiter. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann, nein, steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern hebt eure Häupter, seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wir wissen nicht, wann sie kommt, aber wir wissen, dass sie kommt. Amen. Genau, Halleluja. Gott hat eine himmlische, herrliche Zukunft für uns vorbereitet und darauf können wir uns wirklich freuen. Das gibt uns Hoffnung. Dadurch können wir positiv sein, auch in einer negativen und dämonischen Welt. Es ist ein Privileg, diese Hoffnung zu haben. Es ist ein Privileg, positiv sein zu können, wenn alles dagegen spricht. Und diesen Glauben auch mit anderen teilen zu können, und sei es in einer Tiefgarage mit den Nachbarn. Lasst uns in allem Leid, aber auch in allem, was gut gelingt, immer auf Jesus schauen. Das war mein Taufvers. Lasst uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dort, wo er ist, dort werden wir auch sein. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Okay, das ist die erste und direkte Auslegung. Wir stellen so die Fragen, wer hat das geschrieben? Ja, der Johannes. Was ist es? Prophetie, wann? Es geschieht am Ende der Zeit. Wo? Das neue Jerusalem. An wen? An die Gläubigen. Die Umstände haben wir auch angeschaut. Aus welchem Grund? Zu welchem Zweck? Welches Ziel? Und so weiter. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann beim Bibellesen. Und wenn man hineinzoomt, vom ganz großen Kontext in den kleinen hinein. Und dazu noch parallele ergänzende Schriftstellen findet. Und die globale Botschaft, die uns hier vermittelt wird mit diesem Vers, ist, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und darauf sagt Jesus noch, und diese Worte sind wahrhaftig und vertrauenswürdig. Zu welchem Zweck? Damit wir Hoffnung haben, damit wir uns freuen können, es wird alles gut, es wird besser. Halleluja. Gut, das ist die erste direkte Auslegung. Und nun habe ich euch ja noch eine zweite Auslegung versprochen, eine zweite Bedeutung. Das ist die indirekte oder übertragene Bedeutung, eine persönliche Bedeutung. Und das war übrigens schon gängige Praxis bei Paulus wie auch bei Jesus selber. Das sehen wir in den Evangelien, aber auch in den Briefen, dass sie alttestamentliche Schriftstellen genommen haben und zum Teil neu interpretiert haben. Und wenn Jesus oder Paulus das nicht getan hätten, dann würde ich mich schuldig fühlen, einen Vers irgendwie aus dem Alten Testament rauszunehmen und sagen, hey, der spricht jetzt zu mir und sagt mir das und das. Aber Jesus hat das getan, Paulus hat das getan und ich sage jetzt mit aller Vorsicht, unter der Führung des Heiligen Geistes und mit Übereinstimmung mit dem Rest der Schrift ist das völlig legitim. Das dürfen wir und das sollen wir dann auch. Denn das Wort Gottes ist lebendig und scharf wie ein zweischneidiges Schwert und es spricht zu uns. Es kann unsere Seele durchdringen und unseren Geist erneuern. Das glauben wir, das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. Es ist wie ein Hammer, sagt die Bibel, es ist wie ein Feuer, sagt die Bibel. Es ist so vieles, das Wort Gottes lebt. Und das ist so anders als ein anderes Buch. Ein anderes Buch, das liest du von vorne bis hinten durch, wenn du es schaffst. Und dann legst du es beiseite und denkst, ja, jetzt habe ich es gelesen. Und die Bibel, die kannst du wieder vorne anfangen. Oder in der Mitte oder dreiviertel durch oder was auch immer. Und du findest immer wieder Neues. Und Gott spricht zu dir immer wieder auf neue Arten und Weisen, weil sein Wort so lebendig ist, weil sein Geist dadurch spricht. Und dieses Geheimnis, dieses Wirkens des Geistes, das wollen wir immer wieder neu erfahren und erwarten, wenn wir auch persönlich die Bibel lesen. Und auch in unseren Bibelabenden und Treffpunkten, denke ich auch. Okay, Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. In einer früheren Gemeinde, wo ich Pastor war, in Zofingen, da war Richard. Richard ist schon lange beim Herrn, glaube ich. Seine Frau hat immer für ihn gebetet, dass er zum Glauben kommt und mit Trinken aufhört. Jeden Abend war er im Bahnhofrestaurant und trank so viel Bier oder anderes, bis er umkippte. Und eines Abends ging er wieder dorthin und bestellte sich einen Kübel 5 Deziliter Bier. Der Wirt brachte es ihm, wie üblich, stellte es hin. Richard nahm das Glas, setzte an und dann spuckte er es aus und sagte, was für eine schreckliche, gräuliche Brühe hast du mir da aufgetischt. Das ist ja nicht zum Trinken, das ist nicht zum Aushalten, das ist ja furchtbar. Er spie es aus und stellte das Glas wieder hin. Und der Wirt, etwas verwirrt, nahm das Glas, brachte es zurück, nahm ein neues Glas, füllte es neu mit Bier und stellte es ihm wieder hin. Genau das Gleiche geschah nochmals. Was für ein widerlicher Gebräu hast du mir aufgetischt. Er stand auf, völlig erbost und ging nach Hause. Und dann hat Jesus zu ihm gesprochen. Seither hat er nie mehr Bier getrunken. Er hat sich zu Jesus bekehrt und wurde zu einem Gebetskämpfer. Ich habe gehört, wie dieser Mann gebetet hat. Da geht einem das Herz auf. Ein wahrer Fürbitter. Und seine Frau Sonja, die hat auch geweint vor Freude, dass Richard nun endlich den Herrn gefunden hat. Und sie konnten ihn noch ein paar Jahre gemeinsam nachfolgen. Richard hat erlebt, wie Jesus in einem Moment alles neu macht. Und das ist nicht ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das kommt dann, das ist die globale Bedeutung. Aber die persönliche Bedeutung, die geht so. Was sagt Jesus durch diesen Text zu mir? Eine persönliche Botschaft. Siehe, ich mache es alles neu, auch etwas neu für dich. Das ist biblisch, das dürfen wir erwarten. Was wäre, wenn Jesus bei dir eingreifen würde? Was wäre, wenn du heute schmerzfrei aus diesem Gottesdienst rausgehen könntest?
Halleluja!
Ja. Was wäre, wenn deine Sucht plötzlich verschwunden wäre? Was wäre, wenn deine finanziellen Probleme plötzlich inexistent wären, weil du irgendwoher viel Geld bekommst, völlig unerwartet? Was wäre, wenn Gott dir morgen jemanden über den Weg schicken würde, den du nicht ausstehen konntest und plötzlich empfindest du Liebe für diesen Menschen und kannst ihm vergeben und Friede kommt in dein Herz? Was wäre, wenn du plötzlich Einsicht bekommen würdest, was du an dir selber ändern könntest, um dein Leben vielleicht einfacher zu machen, besser zu machen? Was wäre, wenn Jesus heute zu dir sagen würde, in deine bestimmte Situation, siehe, ich mache alles neu? Was wäre, wenn du heute zum ersten Mal wirklich aus diesem Gottesdienst rausgehen könntest und sagen, ich weiß, dass ich gerettet bin, dass ich in den Himmel komme. Was wäre, wenn Jesus heute dein Herz berühren würde und dich heilen dürfte? Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur am Ende der Zeit, sondern auch Dinge in deinem und meinem persönlichen Leben. Jesus macht uns neu als Menschen. Und 2. Korinther 5, 17, da sagt Paulus, da erklärt Paulus, wie das geht. Aber er beschreibt, dass es geschieht. Er sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich gratuliere jedem, der das erlebt hat. Halleluja. Aber wenn Jesus das sagt, also Jesus hat es inspiriert, Paulus hat es gesagt, geschrieben. Wenn Jesus sagt, er macht alles neu, was meint er dann damit? Es gibt ja Menschen, die fürchten sich vor einer Bekehrung, weil sie dann denken, ja, dann bin ich nicht mehr mich selbst. Dann bekomme ich einen neuen Charakter. Das wollen sie nicht. Nein, eigentlich ist es ein Upgrade. Wer von euch hat einen Computer? Wer benutzt ihn auch? Keinen Apple?
Doch,
okay. Macht er auch Updates? Ich weiß nicht, bei Microsoft waren diese letzte Woche wieder Updates dran. Und ein Upgrade, das ist wirklich eine, nicht nur ein Update, sondern eine Stufe besser. Das ist eine verbesserte Version. Wer von uns wünscht sich nicht eine, oder welcher Mensch würde sich nicht eine bessere Version von sich selber wünschen? Also, eine Bekehrung zu Jesus ist ein Upgrade, definitiv. Eine bessere Variante von uns selbst. Und Jesus macht das in drei Phasen. Das erste ist unser Geist. Und das geschieht sofort. Beim ersten Gebet um Vergebung ist es schon erhört und ausgeführt. Das ist ein Gebet, das Jesus sofort und hundertprozentig immer erhört. Halleluja! Jesus gibt uns eine geistliche Wiedergeburt, das heißt, dass er den Geist lebendig macht. Ohne Jesus bist du getrennt von Gott und geistlich tot, aber mit Christus, als Christ, wirst du geistlich lebendig. Der Geist steht nun in, dein Geist steht nun in Verbindung mit dem Geist Gottes. Und ich will da nicht allzu lange ausführen, aber wenn du das etwas näher wissen willst, dann schau doch mal auf unserer Webseite unter Gottesdienste und dann Christsein. Da ist eine Erklärung dazu, wie das genauso funktioniert. Schau doch mal danach. Ja, das zweite ist unsere Seele. Das erste eben dein Geist, der wird bei dir, bei deiner Einladung kommt Jesus und macht dich neu. Das zweite ist deine Seele. Das ist ein Prozess. Haben wir auch darüber gesprochen, gell? Es ist ein Prozess. Jawohl, manchmal etwas langwierig, aber es ist ein Prozess. Und Gott hilft uns, unsere Denkweise an seine anzupassen. Darauf komme ich gleich noch zurück. Und das dritte ist dann noch, was Jesus neu macht, ist unser Körper. Und da haben wir zwei Dinge, den irdischen Leib und den himmlischen Leib. Der irdische Leib, der ist logischerweise den, den wir jetzt haben, auf der Erde. Und da kann Jesus eingreifen und diesen Schmerz frei machen, völlig gesund machen, wiederherstellen. Er kann sogar Tote aufwecken, das tut er auch. Und da können wir daran glauben, dass das immer wieder mal geschieht. Und ich bete täglich, stündlich, ja, immer wieder. Und ich danke euch allen, wenn ihr da mitmacht, für Menschen in der Gemeinde inklusive meine liebe Frau, dass Gott Wunder tut. Wir erwarten, dass Gott Heilung schenkt, gemäß seinem Wort, wo er gesagt hat, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Jawohl, dann aber gibt es noch den himmlischen Körper. Irgendwann wird auch ein gesunder Körper, irdischer Körper, sterben. Das ist der Lauf des Lebens. Das Leben ist tödlich. Jawohl. Und egal, ob er gesund oder nicht gesund ist, er wird sterben, wenn Jesus uns nicht vorher abholt. Was durchaus sein könnte. Aber gut, irgendwann werden wir tot sein und wir werden als Geist bei Gott sein. Und dann bei der Entrückung, wenn die Menschen entrückt werden von der Erde, die an Jesus glauben, dann werden die Toten, die in Christus gestorben sind, ebenfalls mit ihnen vereint und wir kriegen einen neuen Körper, einen neuen Body, der resistent ist, der alles durchschafft, der gesund ist, schmerzfrei, brandneu, haltbar für die Ewigkeit. Wer von uns braucht einen neuen Body? Wer wäre froh darum? Halleluja. Und das ist das Versprechen, das wird kommen. Okay. Doch zurück zu unserer Seele. Ups. Ja. Das ist der Teil, der uns am meisten Arbeit gibt. Da schauen wir deshalb etwas genauer hin. Und in Römer 12, 2 sagt die Bibel, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert werden und euch dadurch umgestalten, damit ihr prüfen könnt, was gut und Gottes Wille ist. Ob es ihm gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und da muss ich sagen, leider haben viele Christen ein völlig falsches Bild vom Christsein. Sie verbringen ihr ganzes Leben damit zu glauben, dass sie vor Gott nicht genügen. Und das ist tragisch. Die haben eine grundlegende Sache des Evangeliums nicht verstanden. Sie sehen ihr Leben als, Vergleich wie eine Straße mit Leitplanken, wie hier. Eine schöne Aussicht, jawohl, aber du weißt dann genau, was richtig ist und was falsch. Und schließlich spricht die Bibel ja sehr viel darüber, wie unser Leben aussehen soll als Christ. Und wenn wir dieses tun, dann ist es gut. Wenn wir dieses tun, dann ist es nicht gut. Und wenn wir etwas Falsches tun, man darf auf keinen Fall über die Leitplanke raus, sonst hier sehen wir den Abgrund, dann ist man weg. Die Folgen wären je nach Version, dass man Gott enttäuscht bis hin zu, dass man seine Erlösung komplett verliert und in die Verdammnis kommt. Noch schlimmer ist es, wenn gar keine Leitplanken vorhanden sind oder gar keine sichtbar sind. Schaut mal dieses Bild an. Ja, ich weiß nicht, ob jemand da durchfahren möchte. Ja. Ein falscher Tritt und du bist weg. Ins Leben übertragen, eine einzige Sünde und du bist verloren. Ein einziger Fehltritt und du landest in der Hölle. Aber ist das das Leben, das Jesus verheißen hat? Ist es das, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und zwar Leben im Überfluss? Ist es das, wenn Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei? Ist es das, wenn Jesus sagt, beim Reich Gottes geht es nicht um Essen oder um Trinken, irgendwelche Gesetze einhalten, sondern um Gerechtigkeit, die man von Gott bekommt, um Frieden im Herzen und um Freude im Heiligen Geist. Darum geht es. Ich weiß nicht, kennst du das? Freiheit, Frieden, Freude. Gott malt uns ein ganz anderes Bild als diese Straßen hier, die gefährlichen Straßen. Das Bild, das mir Gott irgendwie beim Vorbereiten dieser Predigt gezeigt hat, das sieht eher so aus. Ein weites Feld. Und hier kommt der Song, den wir vorher gesungen haben. Vor mir liegt offenes Land, beganze deine Hand. Ein weites Feld. Freiheit in Christus. Der Friede Gottes, der jede Vernunft übersteigt. Geborgenheit in den starken Händen des Vaters, der dich liebt. Gewissheit im Glauben, dass er dich sicher ans Ziel führt. Freude im Heiligen Geist. Frieden, auch wenn deine Umstände noch so zum Erbrechen sind, einfach nur schrecklich sind. Wir können positiv sein, auch in einer negativen Welt, auch in einer dämonischen Welt und auch in negativen Umständen. Wir können positiv sein, weil wir diesen Glauben haben, weil Christus in uns wohnt. Ja, die Umstände können extrem schwierig sein. Jeder von uns hat Schweres zu tragen. Und Gott hat uns nie versprochen, dass wir problemfrei durch das Leben segeln werden. Er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und vorher, im Vers vorher, sagt er, dies habe ich euch gesagt, damit ihr, was habt? Frieden habt. Frieden. Auch in der Bedrängnis. Frieden. Im Herzen. Nicht Angst, nicht Schuldgefühle. Frieden. Für wiedergeborene Christen, die Jesus nachfolgen, gilt Folgendes. Du bist frei. Du kannst hingehen, wo du willst. Alle Richtungen stehen dir offen. Hier, das weite Land liegt vor dir. Du kannst dir ein Ziel anvisieren. So, wenn ihr sprechen wollt, gerne ein andermal. Okay. Du kannst dir ein Ziel anvisieren, einen Baum am Horizont, den Sonnenuntergang oder einen See, und du bist frei zu entscheiden. Es gibt keine Leitplanken, die dich einengen und dir den Weg versperren. Aber du bist nicht führungslos. Aufpassen, du bist nicht führungslos. Denn der Heilige Geist Gottes lebt jetzt in dir und er ist dein Führer. Er sagt dir, was richtig ist und was falsch. Er sagt dir, was dir gut tut und was nicht. Nochmals Römer 12, 2. Erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt, damit ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott gefallen würde und zum Ziel führt. Mit anderen Worten, es gibt keine Metallleitplanken, keine Gesetzesleitplanken, die dir sagen, was richtig und falsch ist. Du sollst es selber prüfen, wie? Durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Jesus macht dich dazu fähig. Gott hat uns befreit von äußeren Vorschriften und Verboten, denn der Heilige Geist ersetzt diese Leitplanken. Er selbst ist der Führer. Wir halten die Führung nicht durch Metallleitplanken, sondern durch eine Person. Und diese Person ist Gott persönlich, Gott selbst, der Heilige Geist. Das Verständnis, was richtig und falsch ist, das kommt durch den Heiligen Geist. Und auch im Alten Testament finden wir diese Stellen dazu, Psalm 23, wo es heißt, er führt dich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Er führt dich, und wenn du ins Tal des Todesschattens gehst, er ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten dich. Er führt dich zu frischen Wassern, zu grünen Auen. Er bringt dich sicher nach Hause, ins Haus des Herrn. Er, Gott. Wir sind frei, und wenn wir Christus lieben und ihm nachfolgen wollen, werden wir auch nicht falsche Wege gehen wollen. Denn Gottes Gnade ist nicht billig. Ein Vers, den wir im Bibelabend angeschaut haben, 1. Petrus 2,16, missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Die Freiheit ist kein Freipass zum Sündigen. Du bist frei, aber das heißt nicht einfach, dass du machen kannst, was du willst und ja, Gott vergibt mir ja dann sowieso, oder ist es dann alles wieder Paletti? Nein, wenn du Jesus liebst, dann willst du gar nicht sündigen. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und wenn du in eine Richtung gehst, die ihm nicht gefällt, dann macht er dich liebevoll darauf aufmerksam. Und du kannst deinen Weg korrigieren, nicht aus Angst vor Verdammung, sondern in Verbundenheit mit ihm, in Dankbarkeit, dass er dich richtig führt. Du kannst immer noch selbst entscheiden, wohin dein Weg führt. Du kannst deinen Beruf, deinen Ehepartner, deinen Wohnort, deine Ziele, die Entscheidung, wie du deine Zeit verbringst, kannst du alles selber wählen. Aber vielleicht sagt der Heilige Geist dir, ja, geh doch vielleicht lieber zum Baum als zum See. Und dann hast du die Möglichkeit, das zu korrigieren. Das ist Freiheit. Nicht führungslos, aber Freiheit in Christus. Dazu hat dich Christus befreit. Das ist auch Führung durch den Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt zusammenfassen, Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Ups, nein, noch nicht. Okay. Global heißt das, Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und persönlich heißt es, ich mache Dinge neu in deinem Leben. Für dich. Die Frage ist, wie weit wir das zulassen. Wie neu ist dein Leben schon geworden? Lebst du noch auf einer gefährlichen Straße am Abgrund? Oder gehst du in offenem Land an seiner Hand? Heute ist der Tag, wo Jesus auch dir begegnen kann. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht die Hoffnung habe, dass Sheila plötzlich gesund ist. Ich erwarte das jeden Tag. Ich habe Erwartungen an Gott, auch fürs Oikos. Ich habe Erwartungen an Gott für mein eigenes Leben. Ich habe Erwartungen, ich sehne mich danach, dass Gott Dinge tut. Und das dürfen wir, das sollen wir im Glauben daran festhalten. Das ist legitim, das ist schriftgemäß absolut okay. Und wir wollen den Glauben daran festhalten, er kann dir helfen, auch in deiner Situation. Er kann dich heilen, er kann dir die Lösung zeigen. Und wie auch immer dein Leben verläuft, das Wichtige ist, er wird dich sicher zum Ziel bringen. Halleluja! Wo er nicht nur in deinem Leben, sondern auch im Himmel und auf der Erde alles neu machen wird. Und die Herausforderung an uns ist die, dass wir heute unser Vertrauen neu auf ihn setzen und ihm alles zutrauen, damit er die Möglichkeit hat, alles neu zu machen. Seid ihr dabei? Amen. Jesaja sagt, dass Jesus sehr gelitten hat. Er erduldete Folter und Qualen. Seine Tränen und Schmerzen, seine Tränen waren Blutstropfen. Er ist mit Leiden vertraut, so wie du vielleicht, aber wahrscheinlich noch viel mehr. Er musste sterben. Wozu? Weil er damit für deine Schuld bezahlt hat und für meine. Und deine Lasten, deine Leiden auf sich genommen hat, deine Sünden. Und du kannst in die Freiheit kommen, wenn du Ja sagst zu ihm. Das dürfen wir immer wieder neu machen. Du bist nicht allein an dem Ort, wo du stehst. Jesus ist bei dir. Er trägt dich durch. Und durch sein Leiden hat Jesus sogar den Tod besiegt. Alles ist ihm möglich. Alles. Auch Neues zu schaffen in deinem Leben, in deiner Situation. Glaubst du das? Wollen wir ihm neu vertrauen? Jesus streckt dir die Arme entgegen und reicht dir als Zeichen dafür, was er für dich gelitten hat. Er hat seinen Leib hingegeben für uns und sein Blut floss für uns. Und diese Zeichen hat er für uns gegeben, damit wir das immer wieder tun und damit wir uns an ihn erinnern und neu an dieser Freiheit, die er uns geschenkt hat, das wieder neu in Anspruch nehmen. Sein Blut, das für dich geflossen ist, damit du Vergebung und Wiederherstellung hast. Sein Leib, den er für dich hingab, damit du Leben hast. Sein Opfer, damit du in die Freiheit eintreten kannst, in das weite Feld, das offene Land. Seinen Geist, damit du nicht mehr in Angst vor Versagen, sondern in Freiheit leben kannst. Und Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Hier drüben ist das Abendmahl aufgebaut und seine Einladung ist, kommt herzu, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und er sagt, kommet her zu mir alle und nehmt das Wasser des Lebens umsonst. Jesus lädt dich ein an seinen Tisch und wir werden jetzt sein Musikstück im Hintergrund leise hören und jeder ist eingeladen, sich daran zu verköstigen und am Abendmahl teilzunehmen. Wir nehmen Jesus immer wieder neu in uns auf diese Art und Weise und sagen Ja zu dem Opfer, Ja zu dem, was er für uns getan hat. Und etwas Besonderes heute beim Abendmahlstisch sind auch Jahreslosungen, Kärtli, die wir bereitgestellt haben, damit sich jeder eins ziehen kann, für sich persönlich. Da ist keine Magie dahinter, aber vielleicht spricht Gott durch dieses Wort zu dir. Nimm einfach eins und vertraue, dass Gott zu dir dadurch sprechen wird und vielleicht begleitet es dich durch das Jahr und ermutigt dich. Herr Jesus, wir danken dir für dein Opfer, das du für uns gebracht hast. Und wenn wir jetzt an deinen Tisch kommen, dann danke ich dir, dass du jedem von uns begegnest. Und du weißt, wo wir Neuheit in unserem Leben brauchen. Und du hast die Verheißung gegeben, du machst alles neu. Und das erwarten wir von dir heute, während wir das Abendmahl nehmen. Amen.